Was wir jetzt machen, ihr habt ganz viel gehört jetzt. Wir haben leider noch nicht so viel Zeit gehabt, um in eine Diskussion hineinzukommen, was ganz wichtig ist fürs Lernen. Ich darf jetzt die Referenten vom heute Nachmittag, also der Bobby, der Michi, der Matti, Deborah, führen bitte, nehmen wir doch gerade den Stuhl und kommen rauf. Wir werden jetzt Zeit haben, wo ihr diesen Leuten, die dürfen löchern. Ich hoffe, wir sind ein bisschen herausgefordert worden. Entweder theologisch, irgendwo reibt es, irgendwo gibt es Spannungen oder ihr habt praktische Fragen. Genau, wir haben Zeit, wir nehmen uns die Zeit, um einfach in ein Gespräch hineinzukommen mit diesen Leuten. Ich werde mit dem Mikrofon, oder Barbara, machst du das gerade, mit dem Mikrofon umgehen. Hebt doch die Hand auf, wenn ihr irgendeine Frage habt, irgendeinen Beitrag. An die vier Herren. Heute kommen wir ein bisschen führen, sind noch ein bisschen mehr im Licht. Und Frauen, genau. Genau, ich könnte fragen, einfach das Plenum stellen, und ich beantworte dazu. Vielleicht könnt ihr aber sagen, ich hätte gerne eine Meinung von Bobby gehört dazu. Genau, der Raum ist offen, stellen die Fragen, löchert die Leute, für das sind sie da.
Ich würde gerne fragen, wir haben vorhin von Dan gehört, oder generell bei so Organisationen, es ist ja immer so ein bisschen Diskussion. Was tut man von der Kirche in Anführungszeichen trennen und was nicht? Also dann wird ja getragen von verschiedenen Kirchen, aber gleich ist es so eine eigenständige Organisation. Ich sage jetzt, vielleicht die Leute verbinden das ja dann, eben, ich habe das Essen von Dan bekommen, aber nicht die Kirche, die dahinter steht. Und ich sehe das einfach relativ viel in der Schweiz, dass man es so soziale wie trennt, weil man dann anscheinend besser ankommt bei den Leuten. Inwiefern erlebt ihr das und was empfehlt ihr?
Also der Dan wird vollumfänglich von der Winnie Bern getrennt. Also es ist nicht getrennt, überhaupt nicht. Es ist wirklich ein essentieller Teil davon. Und das, ich glaube schon, dass die Leute könnten jetzt am Dienstag muss ich Hochdeutsch?
Ja.
Entschuldigung. Also es wird von der Winnie Bern vollumfänglich getragen, der Dienst am nächsten. Und ich glaube schon, dass manche Leute vielleicht nicht sofort merken, was dahinter steht. Aber wir haben auch in den letzten Jahren versucht, auch gerade eben diese Weihnachts- und Osterfeste wirklich zu nutzen, um ihnen dann eben auch Glaubensinhalte zu vermitteln. Aber für uns ist das eigentlich nicht ein Trennen. Also das steht für uns fest. Wir wollen das als Winnie Bern tragen, dieser Dienst am nächsten. Beantwortet das die Frage?
Also warum behält man dann nicht den Namen Vineyard Bern, sondern nimmt einen neuen Namen? Das wäre dann meine Gegenfrage.
Also können verschiedene Antworten.
Ja, ja.
Wir haben so verschiedene Erfahrungen gemacht. Wir sind nicht ganz so professionell aufgestellt, aber zum Beispiel haben wir eigentlich mal verschiedene Stiftungen gegründet, damit es eben möglichst neutral daherkommt, damit es möglicher ist, mit der Stadt zusammenzuarbeiten und so weiter. Das ist mit einer Kindertagesstätte, mit verschiedenen anderen Sachen. Und wir haben gemerkt, an dieser Stelle, so einfach ist es gar nicht. Also da wird man je nachdem genau gleich abgeschossen. Also dass die Verbindung zur Gemeinde oder zur Kirche nicht gemacht wird, das ist jetzt bei uns im Kanton St. Gallen oder in Rapperswil im Speziellen einfach nicht der Fall gewesen. Und Hankerum, etwas anderes, das sehr spontan entstanden ist, ähnlich wie das, was wir jetzt gesehen haben, eine Deutschschule, zum Teil mit Schweizerdeutsch-Projekten. Das ist einfach so entstanden und findet irgendwo statt. Und da sind auch irgendwie, glaube ich, 60, 70 Leute, die da kommen mit Asylstatus N. Und da schicken Behörden von Uster und von überall schicken irgendwelche Leute her, dass man fast stoppen muss. Das scheint dann wieder kein Problem zu sein, wenn es mit Asylsuchenden zu tun hat, wenn es nahe der Kirche ist. Natürlich kriegt man dann auch wieder, ja, ihr wollt sie ja nur missionieren oder sonst etwas, auch wenn es komplett neutral gehalten ist.
Ich habe eine Frage an Matthias. Wie erreicht man die Kinder, wenn man ein solches Projekt beginnt? Macht ihr Werbung oder wie findet ihr die Kinder?
Die Kinder finden uns. Das ist ganz einfach. Wenn du das machst, was ein Bedürfnis ist, da musst du keine Werbung machen. Also eben, das war mein Ernst, räumt mal die Stühle raus und stellt den Ping-Pong-Tisch hin, habt zwei, drei Leute, die von ganzem Herzen sagen, das Einzige, was ich kann, ist diese Kinder gern haben. Und wir haben begonnen mit so 10 Kindern, die so ab und zu gekommen sind. Dann haben die mich gefragt und gesagt, Matti, machst du unsere Geburtstagsparty? Dann hast du 30 Moslems in deiner Kirche, machst eine Geburtstagsparty, und ab da hatten wir 30 Kinder jeden Tag einfach da. Oder? Und heute ist es, dass wir von verschiedenen Stellen, also gestern war zum Beispiel jemand von der Familienberatung mit einer Familie bei uns, wo sagt, die haben null Kontakte, die sind komplett ausgeschlossen und, die bringen sie zu uns. Dann ist ganz stark bei Ausländern ist immer, die sprechen miteinander. Also wir hatten eine türkische Familie, die kam eine Woche, kamen diese Kinder zu uns mit der Mutter, die nächste Woche kommt die nächste Familie und dann 3 und dann 5 und dann 7 Familien. Bei Ausländern funktioniert das am besten.
Die allerersten Kinder müsst ihr irgendwie mitteilen.
Die allerersten, das waren einfach Kinder, die direkt um unsere Kirche herum waren. Dann hatten wir eine Kinderwoche, oder? Das gibt's so, dass wir Kinderwochen gemacht haben. Und wir haben einfach nach einer Kinderwoche gesagt, schaut, wir haben einen Ping-Pong-Tisch geschenkt bekommen und wir sind eigentlich sowieso immer da. Ich war noch bei IGW in der Schule und habe gesagt, schaut, ich brauche sowieso ab und zu eine Ablenkung. Also, dann kommt doch einfach mal, und dann sind die einfach mal gekommen. So 2, 3, 5. Dann ist einer gekommen und gesagt, ich muss Englisch lernen. Der ist zu unserem Pastor gegangen, hat seine Englischaufgaben gemacht. Der andere ist gekommen, hat nur Ping-Pong gespielt. Oder ich bin mal rausgegangen, ein bisschen einfach ins Quartier, dort, wo die Kinder waren. Oder die Kinder waren bei uns einfach auf der Treppe, haben dort gespielt oder ihren Nachmittag abgesessen, und ich bin einfach nur hingesessen mit den Kindern. Und irgendwann sind sie gekommen, und dann jetzt zum Selbstläufer. Also heute müssen wir eigentlich keine Werbung mehr machen. Heute machen wir nur Öffentlichkeitsarbeit, um die Probleme sichtbar zu machen und Geld zu generieren, oder? Aber Werbung für die Kinder machen wir eigentlich keine mehr.
Ich möchte noch dem Bob etwas sagen. Du hast gesagt, wegen dem Fußball, dass wenn jemand zum Fußball geht, dann soll er doch bis zu den Rockern gehen. Ich wollte nur sagen, dank einem Fußballer oder dank ein paar Fußballspielern, Brasilianern, bin ich zum Glauben gekommen, weil die T-Shirts getragen haben, I love Jesus. Das wollte ich nur noch schnell sagen, dass auch Fußballer dich zu Gott führen können.
Ich danke für den Hinweis, bin ich sehr froh. Es war aber ein Missverständnis. Und auf einen Umstand hinweisen, der mir nicht schmeckt. Mir schmeckt es nicht, wenn jemand sagt, er kommt nicht mehr zu dir in die Jugendgruppe, weil er ins Fußball geht, weil er da auch evangelisieren kann. Entweder lügt er oder hat keinen Spaß am Fußball. Und beides macht einfach keinen Sinn. Aber ich wette, derjenige, der dann eben dich zum Glauben geführt hat, der liebt Fußball, oder? Und er geht vor allem wegen dem Fußball dorthin. Und ich meine nicht, sie sollen zu den Rockern kommen, weil das ist auch der falsche Platz zum Evangelisieren. Da riskierst du noch eine dicke Lippe. Geh dahin, nicht zum Evangelisieren, sondern um mit den Leuten Begegnung zu haben, mit ihnen zu leben, und dann tust du schon das. Und ich habe so einen kleinen Verdacht. Ich habe den Verdacht, dass vor 2000 Jahren es schon mal Rocker gab. Sie hießen damals nur Jünger.
Also ich finde die Arbeiten, die ich mache, super. Diese Arbeiten, diese sozialen Engagements, die ihr betreibt, finde ich super. Und da habe ich gar nichts dagegen einzuwenden. Bei mir ist aber eine Frage aufgekommen, und zwar habe ich mehrfach herausgespürt, wir leben einfach das Evangelium und dann merken die Leute, worum es geht. Und da frage ich, habe ich den Spruch gehört, auch provokant, aber der besagt, wenn du einem Menschen das Leben lang Gutes tust, Und du erzählst ihm nie wirklich, dass er Erlösung braucht, dann rennt er am ewigen Leben vorbei, auch wenn du ihm Gutes getan hast. Und was sagt ihr zu diesem Satz, dieser Stellungnahme?
Das betrifft sehr unsere Arbeit, weil wir doch lieber über Motorräder reden. Weißt du, wir machen das so, dass wir die Liebe zu den Menschen, das steht einfach im Vordergrund. Aber ich ärgere mich nicht darüber, wenn sich dann welche bekehren, so ist das ja nicht. Wir danken dann Gott auch, nur wir haben keine Konzepte dafür. Wir haben auch nicht dieses Ziel, wir haben das Ziel, einfach ohne Hintergedanken zu lieben. Das wird, vor allem bist du dann herausgefordert, keinen Hintergedanken zu haben, wenn du in die MC-Szene gehst. Weil wenn du etwas dort spielst, bist du nicht mehr lange dabei. Dann gibt es ein sogenanntes Bad Standing, dann gehst du da nie mehr rein. Das ist egal, wer kommt, du musst kein Rocker sein, um in die Rockerszene zu gehen. Du kannst so sein, wie du bist, aber wenn du was spielst, das du nicht bist, dann wirst du durchschaut. Und dann bist du nicht mehr willkommen. Und das, was wir machen, ist, wir nehmen die Leute mit. Wir haben keine Missionsprogramme oder Evangelisationsprogramme, sondern wir leben mit ihnen zusammen. Punkt. Und wir sagen nicht immer, dass das Jesus Christus ist. Aber man kommt nicht ganz drum herum, das zu merken, dass wir etwas mit Christus zu tun haben. Der Punkt ist der, sie gehen mit uns mit. Wir haben jetzt einer, der glaubt nicht an Jesus Christus, der glaubt nicht an Gott, aber er glaubt, dass unsere Bruderschaft, unsere Gemeinschaft etwas Besonderes ist. Der möchte jetzt mit uns an die Rallye nach Dänemark fahren. Und das ist eine rein christliche Rallye. Aber der will dorthin, weil er sagt, ich liebe eure Gemeinschaft. Wir gehen mit ihm einen Weg. Und er geht dann mit Gott, weil Gott ist auf diesem Weg auch. Wir können aber wenn ich predige, nehme ich auch Jesus in den Mund und ich predige auch Christus zentriert, das ist ganz klar. Aber einfach alles zu seiner Zeit. Manchmal ist die Zeit, zusammen Motorrad zu fahren, manchmal ist Zeit, es lustig zu haben, manchmal ist es Zeit, einfach hinzuhören und zu verstehen, dass auch ein harter Rocker manchmal schwere Zeiten hat. Und manchmal ist halt eben die Zeit, auch mal zu predigen.
Ich denke auch, bei uns ist so eher der Anspruch von einer Familie. Und für meine Kinder mache ich ja auch kein Missionsprogramm. Ich muss nicht lernen, dass ich meinen Kindern erklären kann, oder wenn ich das muss, dann habe ich einen ziemlich erbärmlichen Glauben und ein erbärmliches Gottesbild. Oder? Also meine Kinder, und das ist mit den Kindern, die wir arbeiten, und ihr werdet das in euren Arbeiten ja auch erleben, da muss es doch ganz natürlich passieren. Also die Kinder kommen automatisch und fragen, Matti, warum machst du das? Weil du bist der Einzige, der so ist. Oder? Und dann sage ich ihnen schon, woher das Geschenk kommt. Also der Vergleich von dir, oder? Mit dem Beschenkt, um zu beschenken. Also warum mache ich diese Arbeit? Nicht, weil ich so, ich könnte ja was anderes machen, aber ich glaube, Gott hat uns das aufs Herz gelegt und uns so beschenkt, dass wir das den Kindern weitergeben können oder den Familien weitergeben können. Und das sagen wir ihnen auch klar. Und dann hast du ein Gespräch. Oder? Aber wenn ich komme und sage, ja, ich muss denen hauptsächlich irgendwas erzählen von Gott und der Welt und ich muss ihnen erzählen, wie verloren das sie sind. Ja, ich kann das schon erzählen. Nur hört uns weder jemand zu, und da müssen wir auch mal ehrlich sein, oder? Da hört uns fast niemand mehr zu, wenn sie das nicht wirklich erleben, was es heißt, mit Gott unterwegs zu sein. Und wir verlieren sehr viel dabei. Aber wenn wir mit ihnen unterwegs sind als Familie, in einer Familie, besprichst du alle Fragen vom Leben. Und dann kommen diese Fragen auch auf den Tisch.
Ich persönlich finde die Frage eigentlich langsam müßig. Soll man jetzt reden oder soll man handeln? So wie es du gesagt hast, ich glaube, es ist natürlich, wenn etwas in mir lebt und kocht und da ist, dann fließt es über in dem, was ich tue und auch in dem, was ich vielleicht mal einfach sage. Und wenn es in Liebe geschieht, ob ich jetzt das voll kulturell angepasst gemacht habe oder nicht, wenn der andere meine Liebe spürt, dann ist es okay. Also für mich ist das eins, absolut.
das eine nicht ohne das andere. Und es kommt beides zu seiner Zeit. Aber wenn das eine oder das andere nicht kommt, dann ist es meiner Meinung nach irgendwas liegt dann im Argen.
Und ich glaube wirklich, das Zentrale ist einfach nahe an Gottes Herzen zu sein, weil dann spüren wir auch, was dran ist. Und ich habe mich auch immer ziemlich gestresst. Ich dachte, ja, ich kann jetzt nicht nur einem Bettler irgendwie Lebensmittel kaufen. Ich muss doch dem immer noch sagen, dass Jesus ihn liebt. Und ihn zu merken, manchmal ja, vielleicht dann spüre ich, jetzt ist es dran. Und manchmal eben sind einfach die Lebensmittel das, was er braucht. Und dann manchmal ich hatte das Beispiel mit der mit dieser somalischen Frau. Ich habe angefangen, für sie zu beten, aber am Anfang habe ich immer nur zu Gott gebetet, weil das habe ich gedacht, das ist irgendwie so Common Ground, oder Allah und Gott und so. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, aber das ist irgendwie komisch. Ich bete ja sonst auch zu Jesus. Und dann habe ich mal vorsichtig Jesus gesagt im Gebet und sie hat gar nicht reagiert. Dann habe ich Anna hat einfach immer zu Jesus gebetet und das hat sie gar nicht gestresst. Also ich denke, es hat auch diese Komponente. Manchmal wagen wir uns vielleicht fast nicht, weil wir denken, na, wir können auf die Füße treten. Aber es geht wirklich auch, was ihr gesagt habt, einfach das Natürliche. Das, so wie ich auch sonst bete, will ich auch mit ihr beten und dann auch mutig zu sein.
Frage an Matthias. Es ist so, ich habe auch kleine Kinder, ne? Und ich habe auch erlebt, die Kinder kommen zu dir alleine. Aber es ist so, dass manche Kinder sind quasi Straßenkinder, obwohl die Eltern gut verdienen oder die Mutter vielleicht gut verdient und bekommen immer wieder alles, was sie wollen, nur keine Zuneigung, auch keine Erziehung zu Hause. Und dann sind diese Kinder irgendwie die problematischen Kinder in der Schule oder im Kindergarten, der die anderen hänselt, der keinen Respekt gelernt hat vor den anderen. Wie gehst du mit solchen Kindern, wie gehst du mit so einem Fall um?
Also wir haben mal alles. Wir haben Kinder, die kommen aus Top-Familien. Da verdienen die Eltern das Doppelte von mir oder das Dreifache. Und dann haben wir Kinder, die kommen aus ganz schwierig, also aus schwierigen Familien, ist ja nicht nur an die Einkommensschicht oder die Gesellschaftsschicht gebunden. Wir gehen mit allen Kindern genau gleich um. Weil ich glaube, das Kind auch von den Top-Familien, was wir erleben, dass sie das gleiche Bedürfnis nach Liebe, Akzeptanz, Regeln, Klarheit auch haben, dass wir da nicht unterscheiden müssen, ist das Kind jetzt aus armen Familien oder aus reichen. Also dass wir genau gleich mit ihnen umgehen, ihnen einfach die Liebe schenken, die sie brauchen, ihnen auch klare Regeln, also wir sind eigentlich knallhart bei uns, wenn jemand neu kommt, dann muss er direkt beim Eingang die Regeln lesen und wenn er die dann auswendig kann, dann werden die durchgeboxt. Aber das gibt uns sehr viel Respekt, auch von den Eltern, oder? Also wir haben sie nicht einfach gern und dann dürfen sie alles machen. Aber die Kinder machen oder halten sich an die Regeln, weil sie uns gern haben. Schöne Familie dasselbe, oder? Also Kinder folgen uns nach, weil wir eine Beziehung haben und versuchen alles auf diese Beziehung zu drücken. Also zu sagen, wir machen alles, was die Beziehung stärkt, egal woher das Kind kommt. Ob es Schweizer, Türke, Albaner oder ein Schwarzer oder ist oder ein Chinese oder was auch immer.
Ich meine nicht unbedingt der Herkunft des Kindes, sondern eher seinen Zustand. Ne? Manchmal haben diese Kinder eine innerliche Wut, weil sie zu Hause keine Zuneigung haben. Und dann gehen den anderen Hänsel und du sagst, ey, du sollst das nicht tun, das ist falsch. Ich mache, was ich will, bekommst du als Antwort. Wie gehst du in so einen Fall? Ne?
Also wir sind ja nicht im Erziehungsseminar heute Mittag. Ne? Aber also ich glaube, am Schluss geht es wirklich um die Beziehung. Also mit diesen Kindern unterwegs zu sein, auch ein Kind, das auffällig ist, weil es zu fest verwöhnt ist oder verwahrlost ist oder was auch immer, dann arbeiten wir sehr stark, also wir haben Psychologen und Sozialarbeiter natürlich bei uns im Team und sehr stark mit den Lehrpersonen und Schulberatern zusammen. Und die Kinder eigentlich, also wir haben ja alles Verhaltensoriginelle bei uns, die lernen das sehr schnell. Auf der einen Seite, weil wir klare Regeln haben und sehr hart sind, aber weil sie merken, hier ist ein Platz, wo mich jemand gern hat, auch wenn ich auffällig bin. Und dann geht es 3 Monate und dann funktioniert das Größte und alles andere, wo wirklich große Probleme da sind, arbeiten wir dann mit den professionellen Stellen zusammen.
Darf ich auch noch einen Erziehungstipp geben? Wenn mein Motorrad kein Benzin mehr hat, dann nervt es mich. Dann schütte ich einfach wieder Benzin nach. Und wenn ein Kind keine Liebe hat, nervt das logischerweise auch. Würde ich auch. Dann schütte ich Liebe nach. Vielleicht hilft das.
Mich bewegt die Frage, vor allem in unserer Gemeinde beobachte ich immer wieder, wie in den letzten, weiß ich, 10, 20 Jahren waren wir sehr gut darin, vor allem Jugendliche christlich irgendwie zu prägen, dass sie christlich gedacht haben, irgendwie noch mit einem biblischen Basteln und mit einem christlichen Geländespiel oder so etwas, und nachher waren sie ein bisschen christlich geprägt. Aber ich frage mich immer, wie machen wir sie zu Jüngern und wie fördern wir ihre Selbstständigkeit, selber in der Bibel zu lesen, selber ihre Beziehung mit Gott in die Hand zu nehmen und sie nicht einfach irgendwie christlich anzuhauchen, sondern sie wirklich zu Jüngern zu machen. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungstipps oder so etwas?
Ja, das ist eine ganz einfache Frage. Es ist natürlich sehr umfassend. Das ist die Frage, wie werden, also jetzt speziell Kinder und Jugendliche zu Nachfolgern, ist das richtig? Ja, das ist einfach, genau.
Ganz einfach. Es ist eine weite Frage, ich weiß, also vielleicht habt ihr so kleine Bruchstücke, wie ihr das angeht.
Ja, ich denke, das eine ist, ich finde, christlich ist mein Unwort des Jahres. Das geht mir sowas von auf den Keks, alles ist irgendwie christlich, und was heißt das? Ich glaube, ein Teil davon ist das, wenn das Evangelium im Zentrum ist und nicht irgendwelche christliche Aktion oder sonst etwas, dann ist schon mal viel gewonnen, weil dann merken auch die Kinder und die Jugendlichen, es geht nicht um irgendwelche Handlungen, irgendwelche Verhaltensweisen, irgendwas, was ich noch irgendwie ein christliches Label gebe, sondern es geht um die Beziehung. Und für mich ist es nicht so anders, abgesehen jetzt von irgendwelchen entwicklungspädagogischen Sachen oder so, wie es bei Erwachsenen ist. Wenn sie merken, da ist dieser Gott und dieser Jesus und den will ich entdecken, so der Entdeckergeist über sie kommt, dass sie sagen, ich will mehr, ich werde hungrig danach. Ich würde sagen, sie nicht mit allem einfach abfüllen, sondern auch so auf die Reise schicken. Ein paar Versuche jetzt bei Kindern, das ist nicht ganz mein Metier, haben wir mit Verbindung auch mit den Familien wieder, wenn es jetzt eher gemeindeintern ist, wie kann man die Verbindung zu den Eltern schaffen, dass Prozesse in Gang gehen von den paar wenigen Stunden, wo sie bei uns sind im Vergleich zu all den vielen Stunden, die sie zu Hause verbringen, wie kann man Prozesse in Gang setzen, wie kann man die Eltern unterstützen, dass sie mit diesen Prozessen dann weitergehen. Das sind so ein paar kleinere Ansätze. Ich weiß nicht, ob das hilft. Ich finde, es ist so die Frage, wie geschieht geistliches Wachstum? Und das ist gar nicht so einfach, kurz zu beantworten.
Ja, das hilft. Ich bin mir bewusst, dass das nicht eine einfache Frage ist. Aber danke, das war gut.
Ja, einige der vorgestellten Projekte, es waren ziemlich zielgruppenorientiert und ich habe vielleicht so eine bisschen idealistische Vorstellung von der Gemeinde, da kommen alle zusammen, so als Abbild der Gesellschaft, alt und jung, reich und arm, alle Kulturen, Nationen, und die Frage ist ein bisschen, ist sowas ein Thema, die Durchmischung der Gemeinde, dass das ein Ort ist, wo Leute sich lieben, die sonst sich vielleicht die Köpfe einschlagen im Extremfall?
Wir haben das probiert. Es war meine Überzeugung. So ist doch das, der Leib ist doch unterschiedlich, oder? die Energie, die ich da hineingesteckt habe, ein Bruchteil davon brauche ich heute noch, um ein Zehnfaches zu erreichen. Die Ideologie ist schön, aber wir werden, auch wenn wir Rocker und Bürgerliche sind, reich und arm, Ausländer oder Schweizer, wir werden am Schluss alle im selben Himmel sein, wenn wir zum Herrn gehören. Es gibt trotzdem Unterschiede. Also kein Rocker ist gleich. Jeder ist wieder ein anderer Mensch und hat andere Fähigkeiten. Ich sehe das heute so. Ich habe mich darauf konzentriert, effektivere Sachen zu machen. Ich merke einfach, dass Biker zum Beispiel, die sind 1 bis vielleicht 2 Jahre in einer bürgerlichen Gemeinde, dann halten sie es nicht mehr aus. Sehr oft fallen sie zurück in ihr altes Leben. Und das ist dann auch schade. Aber das ist weder die Christen jagen sie raus, noch das ist irgendeine Folge des Unwohlseins. Muss etwas mit der Kultur zu tun haben. Ein Indianer lebt nun mal lieber auf Indianisch. Ein Rocker lebt nun mal lieber auf Rockerisch. Jetzt die Frage wäre dann andersrum. Zu uns darf im Fall jeder kommen. Ihr seid alle hier herzlich eingeladen, in Zukunft Motorradgottesdienste zu feiern und immer zu mir in den Gottesdienst kommen, weil wir haben nichts gegen Bürgerliche. Kommt alle. Ich hoffe, ihr seid dann immer der erste Samstagabend im Monat in der Christiana in Felbenwellhausen. Ich bin gespannt, wen ich von euch wieder sehen werde.
Anbinden drauf an. Kommt auf die ÖV-Anbindung drauf an.
Ich ja, ÖV, alles ist okay. Wir wollen die Durchmischung auch. Es wird wahrscheinlich nicht so funktionieren, aber es wäre schön.
So, aus unserer Sicht ist es so, das ist nicht der Fokus. Ich glaube nicht, dass unsere Hauptaufgabe ist, jetzt möglichst eine heterogene Gemeinschaft zu bilden. Heterogen ist sie sowieso, die Frage ist nur, welches der Maßstab ist. Wir fahren vielleicht ein spezielles System da. Wir sagen, in der Gesamtgemeinde ist es sehr, sehr breit. Da hat es Asylsuchende, da hat es alt, jung, Kinder, junge Erwachsene, was auch immer. Und trotzdem arbeiten wir sehr zielgruppenspezifisch. Wir nennen das Parallelstruktur, wo wir sagen, wir erreichen, die jungen Erwachsenen sollen die jungen Erwachsenen erreichen. Durchmischung findet nicht damit statt, dass verschiedene Generationen nebeneinander im Gottesdienst sitzen, sondern wir müssen uns mehr Gedanken dazu machen, wo findet Begegnung zwischen den Generationen statt. Und die findet statt, aber wir müssen sie bewusst angehen, bewusst planen, bewusst ins Auge fassen. Das findet vielleicht dann über Kurse, zum Beispiel der wunderbare Gebetsabend, dort kommen die verschiedenen Generationen auch zusammen. Aber sonst sind wir sehr, sehr zielgruppenspezifisch in der Ausrichtung und erleben, dass es funktioniert, dass es nicht so ist, dass die Generationen sich nicht begegnen, sondern in dem, dass jeder nicht nur eine eigene Spielwiese hat. Das ist mir vielleicht noch wichtig. Es ist nicht so, dass die jungen Erwachsenen sagen, wir wollen jetzt unseren Gottesdienst, uns passt es hier nicht, sondern es ist ausgerichtet darauf, wir erreichen die verschiedenen Sparten ihre jeweilige Generation. Und wir erleben, dass die Verbindung zwischen den Generationen trotzdem sehr, sehr gut stattfindet. Vielleicht einfach auf anderer Ebene, als dass alle an einem Moment in 1,5 Stunden im gleichen Raum miteinander sitzen.
Deborah, du hast gesagt, Hoffnung ist etwas vom Zentralen. Kirche ist die Hoffnung der Welt und es ist die Hoffnung, weil Kirche der Leib Christi ist auf dieser Erde. Und Jesus möchte in die Brüche dieser Welt kommen und den Menschen begegnen. Nicht Hoffnung für die Zukunft, sondern Hoffnung für das Jetzt. Ich möchte danken für die Impulse, die ihr gegeben habt. Zeichen der Hoffnung auf dem Weg hin für diese Generation. Jesus auf dieser Welt lebendig zu machen und die Relevanz aufzusagen. Vielen Dank, wart ihr da, habt ihr uns teilhaben lassen an euren Erfahrungen.